HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Wer weder Mann noch Frau ist, passt in keine Schublade. Viele Behörden in Deutschland wollten das bisher nicht akzeptieren. Standesämter zum Beispiel kannten nur die Bezeichnung männlich oder weiblich. Bei Kindern immerhin kann seit einigen Jahren die Kategorie Geschlecht erst einmal offen bleiben. Jetzt aber hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, ein drittes Geschlecht muss anerkannt werden, auch ganz offiziell, für alle, die weder Mann noch Frau sind. Oder aber, das Geschlecht eines Menschen darf gar nicht mehr registriert werden. Viele der geschätzt 160.000 Intersexuellen in Deutschland freuen sich über diese Entscheidung. Was bedeutet das für sie? Und was bedeutet es für den Rest der Gesellschaft? Brauchen wir überhaupt eine amtliche Unterscheidung zwischen den Geschlechtern? Darüber habe ich für HR Info das Interview mit Luzi Veit vom Bundesverband Intersexuelle Menschen gesprochen. Luzi Veit, seit 15 Jahren kämpfen Sie für die Anerkennung der geschlechtlichen Identität von intersexuellen Menschen. Jetzt hat am 8. November das Bundesverfassungsgericht verkündet, dass Intersexuelle im Personenstandsrecht nicht länger diskriminiert werden dürfen. Hat Sie das überrascht und wie haben Sie die Meldung aufgenommen?
Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, weil diese Entscheidung ist längst überfällig. Auf menschenrechtlicher und grundrechtlicher Basis war das so überhaupt nicht haltbar. Zumal wir ja seit 2012, gültig ab 2013, für intergeschlechtliche Kinder, das heißt, das sind Kinder, die nicht eindeutig männlich oder weiblich sind, körperlich einen Eintrag hatten, der kein Geschlecht war, also überhaupt kein Geschlechtseintrag. Und so kein Geschlecht haben diese intergeschlechtlichen Kinder ja auch nicht.
Also das hat Ihnen nicht gereicht, diese Variante, die es seit 2013 gab, das Geschlecht einfach offen zu lassen bei der Geburt eines Kindes.
Damit waren Eltern immer aufgefordert, sich zu erklären, das Geschlecht ihres Kindes zu offenbaren und jeweils Aufklärung zu betreiben. Das ist keine Gleichstellung mit anderen Kindern.
Schauen wir uns die Entscheidung dieses Bundesverfassungsgerichts noch mal genauer an. Die klagende Person, genannt Vanja, hatte beim Standesamt ja den Geburtseintrag weiblich streichen lassen und wollte stattdessen was anderes eintragen lassen, inter oder divers, was das Standesamt abgelehnt hat. Der Streit ging durch alle Instanzen. Und wir hören ganz kurz, wie das Bundesverfassungsgericht, Gerichtssprecher Michael Almendinger, die Entscheidung begründet hat.
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt auch die geschlechtliche Identität derjenigen, die sich selbst dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen. Darüber hinaus verstößt das geltende Personenstandsrecht gegen das Diskriminierungsverbot, soweit die Eintragung eines anderen Geschlechts als männlich oder weiblich ausgeschlossen wird. Der Gesetzgeber muss im Personenstandsrecht einen weiteren positiven Geschlechtseintrag neben männlich oder weiblich schaffen oder aber auf die Registrierung des Geschlechts als Ordnungsmerkmal verzichten.
Also der Bundestag muss das jetzt gesetzlich regeln, dass entweder eine dritte Option zugelassen wird oder dass das Geschlecht gar nicht mehr registriert wird. Luzi Veit, was wünschen Sie sich für sich selbst?
Für mich ist das ein Stück Papier, dieses Personenstandsgedöns.
Aber es scheint ja doch für viele Leute wichtig
ja,
zu sein.
Ja, es ist, also aus meiner Perspektive wird Geschlecht völlig überbewertet, weil der Mensch hat so viele andere Merkmale, so viele andere Dinge, an denen wir Mensch messen können. Und diese Ordnungsgröße Geschlecht hat bisher eigentlich nur Elend hervorgebracht. Es dient dazu, eben Menschen zu unterdrücken, Menschen schlechter zu bezahlen, schlechteren Zugang zu Jobs. Warum brauchen wir eine Quote für bestimmte Menschen in Deutschland, damit sie gleiche Aufstiegschancen haben?
Das heißt, man könnte aus Ihrer Sicht darauf ganz verzichten, auf so eine Zuordnung zu einem Geschlecht.
Ja, ich denke, dass viele Menschen verunsichert sind, die nicht ganz sicher in ihrer geschlechtlichen Rolle sind. Also ich bin sicher in meiner geschlechtlichen Rolle. Ich weiß, dass ich ein intersexueller Mensch bin. Und mir ist das völlig egal, was da auf dem Papier steht. Aber es gibt durchaus Menschen, für die das eine Sicherheit geben würde. Und deswegen wird dieses Urteil für eine kleine Gruppe von Menschen ganz viel bedeuten und etwas ganz Tolles sein. Und für den Rest der wird kaum berührt werden. Die Welt wird sich verändern. Wir müssen unsere Statistiken ändern. Wir müssen darüber nachdenken, wie kann ich mich irgendwo anmelden? Das ist ja absurd. Wenn ich ein paar Schuhe bei einem Online-Shop bestelle, dann wollen die von mir wissen, ob ich Frau oder Mann sei. Ja. Also die sollen froh sein, wenn sie ihr Geld bekommen und wenn ich ihnen die Ware abnehme. Oder wenn ich mich anmelde zu einer Veranstaltung. Oder mich um einen Job bewerbe. Wofür ist es wichtig, dass mein Geschlecht im Vordergrund steht?
Das heißt, ich verstehe Sie richtig, diese Entscheidung, die sich jetzt erstmal nur auf die Frage, was wird beim Standesamt eingetragen, bezogen hat, könnte ein Umdenken in der Gesellschaft bewirken, wo Geschlecht eine Kategorie ist, die fast keine Rolle mehr spielt.
So ist es. Denn es gibt nur noch eine einzige wirklich wichtige Maßnahme, an dem der Staat ein Interesse haben könnte. Das wäre die Wehrpflicht, die ja im Moment nur ausgesetzt ist.
Also spielt es da auch keine Rolle mehr?
Eigentlich spielt es dort auch keine Rolle mehr. Und wir haben die Ehe für alle. Das heißt, auch dieses Institut der Ehe kann jeder erreichen, wenn er das denn möchte und das mit den Werten füllt, die mit Ehe verbunden sind. Wichtig ist, dass die Diskriminierung gegenüber intergeschlechtlichen Personen, die ich vertrete, dass dem abgeholfen wird.
HR Info, das Interview mit Luzi Veit vom Verein Intersexuelle Menschen. Luzi Veit, ich spreche Sie ja bewusst nicht als Herr oder Frau Veit an, weil Sie das eben nicht sind, weder das eine noch das andere. Dennoch haben Sie ja einen weiblichen Vornamen. Sie sind hoch im Norden an der Nordseeküste aufgewachsen als Mädchen. Wann haben Sie denn zum ersten Mal geahnt, dass das nicht alles ist, dass Ihre Geschlechtlichkeit eine andere sein könnte?
Das wusste ich relativ früh. Und zwar, als meine Freundinnen in die Pubertät kamen, da rochen die so anders. Mhm. Und da habe ich schon wahrgenommen, dass die anderen das offenbar nicht riechen, aber ich das riechen kann. Da war mir schon klar, dass ich irgendwie anders bin, aber ich selbst. Ich habe mich wahrscheinlich auch nicht typisch weiblich verhalten, obwohl ich stramm in diesem Erziehungsgeschlecht weiblich groß geworden bin. Also meine Mutter hat immer sehr darauf geachtet, dass ich mich nach den Regeln von Mädchen benehme. Das habe ich nicht gemacht. Also als meine Hoden in meinem Bauchraum anfingen, Testosteron zu produzieren, was ich zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht wusste, da hatte ich schon ein sehr burschikoses Verhalten an den Tag gelegt. Also
Kräftemessen
und eine kleine Prügelei, die gehörte schon dazu. Und das in roten Lackschuhen mit weißen Kniestrümpfen. Und ich bin ja nur schon mal einen Tick älter, also im gestärkten Petticoat-Rock. Tatsächlich aufgefallen ist es dann, als die Menstruation nicht einsetzte. Dann hat man noch mal genauer hingeguckt. Und ich hatte ein großes Glück, dass meine Mutter mit mir zu einem sehr alten Gynäkologen gegangen ist, der nach einer Bauchspiegelung das Vorhandensein meiner Hoden in meinem Bauch akzeptiert hat. Leider hat er mich nicht sachgerecht aufgeklärt. Das war sehr schade.
Das heißt, Sie wussten noch nicht Bescheid eigentlich über Ihre körperliche Verfasstheit. Sie haben mit Ihrem Freund zusammen Kunst studiert. Sie haben ihn geheiratet, im Bewusstsein eine Frau zu sein mit Anfang 20.
Genau.
Dann kam erst mit 23 die Diagnose, Sie seien eigentlich ein Mann. Stichwort Hoden im Bauch haben Sie schon angesprochen. Sie haben einen Chromosomensatz mit XY. Was hat das für Sie bedeutet, auch für Ihre Ehe bedeutet?
Das war zuerst mal eine Katastrophe. Und als der Arzt mich aufgeklärt hat, das war auch ziemlich dumm, wie er das gemacht hat, hat sich aufs Bett gesetzt, hat gesagt, ich soll noch meine Brust mal auspacken. Dann hat er die angefasst, hat gesagt, naja, Sie haben ja noch mal Glück gehabt. Wieso habe ich noch mal Glück gehabt? Ja, Sie haben doch eine recht hübsche Brust für einen Zwitter.
So hat er Ihnen das eröffnet.
Da war ich erstmal geschockt. Ich habe ihn erstmal angeguckt und habe gedacht, was erzählst du mir hier? Ja, Sie sind gar keine Frau, Sie sind ein Mann. Das war die Information, die ich bekommen habe. Und ich habe mir dann natürlich überlegt, gehe ich aufs Dach oder nach Hause zu meinem Mann. Ich habe mich dann aus Respekt für meinen Mann fürs Nachhausegehen entschieden. Ich war schwer beeinträchtigt in meiner geschlechtlichen Identität. Alles stand auf einmal in Frage.
Sie sind mit diesem selben Mann bis heute glücklich verheiratet. Wie haben Sie das integrieren können? Das ist jetzt natürlich eine ewig lange Geschichte, aber ganz kurz gefasst vielleicht, wie hat Ihr Mann darauf reagiert und wie hat er es geschafft, sozusagen an Ihnen als Person, als Partner, Partnerin festzuhalten?
Ich habe meinem Mann das so gesagt, wie der Mediziner mir das mitgeteilt hat. Wir waren gerade erst 2 Jahre verheiratet. Ich habe ihm dann eröffnet, dass ich es verstehen könnte, dass er unter diesen Umständen nicht mehr mit mir verheiratet sein möchte, weil ich ihn auch nicht quälen will. Er hat sich dann tatsächlich so 3 Tage nach innen zurückgezogen, hat darüber nachgedacht und kam dann auf mich zu und hat gesagt, du, das war eigentlich ja nur ein Spruch eines Mediziners. Du bist immer noch die gleiche Person, die ich begehre und die ich liebe und mit der ich zusammenleben will. Und ja, daran würde ich auch nichts ändern.
Wann haben Sie angefangen, sich selbst als intersexuell zu definieren?
Das ist sehr spät gewesen. Also ich habe nach der Gonadektomie, also nach dem Entfernen der Hoden, ging es mir sehr schlecht über viele Jahre und Mediziner haben mich da sehr unsachgemäß auch behandelt. Ich hatte ein schweres Belastungssyndrom durch eine sehr unsensible Behandlung und einen sehr unsensiblen Umgang. Ich hatte eine Diagnose und diese Diagnose habe ich im Jahr 2000, da hat mein Mann mir einen Internetanschluss geschenkt. Und als ich dann endlich eine Suchmaschine gefunden hatte, das war damals nicht so einfach, damals hatten wir Google noch nicht, oder ich kannte das noch nicht, auf alle Fälle habe ich diesen Begriff dann gleich in die erste Suchmaschine eingegeben und siehe da, da floppte etwas auf. Das hieß Selbsthilfegruppe XY-Frauen. Und da habe ich dann tatsächlich angerufen, Menschen aus der Selbsthilfe XY-Frauen, mit denen habe ich dann telefoniert. Und es war wie eine Geburt. Die wussten alles, die konnten alles nachvollziehen. Die wussten, wie ich fühle, was ich erlebt habe und wie das bei mir angekommen ist, wie sehr ich verletzt war. Und sie haben mir dann ihre Geschichten erzählt und in mir ist auch so ein Bewusstsein entstanden, dass das, was ich da erlebt hatte, eine strukturelle Gewalt gegen mein Geschlecht, nämlich mein Anderssein war, dass man versucht hat, mich zu normieren. Und als ich zum ersten Selbsthilfetreffen ging, da fiel zum ersten Mal der Begriff intersexuell. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Das war für mich wie Chinesisch. Und dann wurde mir eigentlich bewusst, dass wir sehr viele sind. Und ich kenne mittlerweile Tausende von intergeschlechtlichen Menschen in Deutschland. Ich habe mich dort relativ schnell und gut eingearbeitet in die unterschiedlichen Themen, habe mich fortgebildet und habe mittlerweile aus meiner Selbsthilfesituation einen Beruf gemacht. Und
Sie sind aktiv im Verein Intersexuelle Menschen, machen da jetzt die Geschäftsführung. Sie sind auch Mitte Oktober von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ausgezeichnet worden für diese Arbeit. Stichwort intersexuelle Menschen. Jetzt gibt es ja zum Beispiel bei Facebook die Möglichkeit, sich in eine von 60 Kategorien zwischen Mann und Frau einzusortieren. Finden Sie das eigentlich gut, wenn Identitäten zwischen Mann und Frau jetzt immer mehr werden, wenn das sozusagen auch etwas ist, was Leute einfach mal so selbst bestimmen können?
Haben Sie mal mit Ihren Freunden darüber gesprochen, wie innerhalb der privilegierten Gruppen Mann und Frau die Menschen sich fühlen? Sie werden sehen, dass wir da gar keine Minderheit sind, sondern dass wir die Mehrheit sind. Denn die, die am lautesten schreien, sind ja nur die, die sehr verunsichert sind oder das als Privilegierung nicht teilen wollen. Ich weiß, dass Prototyp, so wie das medizinisch gefasst ist, niemand so richtig Mann oder Frau ist, sondern das sind alles Menschen mit kleinen Abweichungen. Und innerhalb dieser Gruppen gibt es ganz viele, die nicht wahrgenommen werden, die in ihrem sozialen Leben, in ihrem geschlechtlichen Leben, in ihrem Begehren nicht den Normen entsprechen. Und die sich garantiert auch anders definieren als das mit bei männlich und weiblich. Nee, die sind nicht bei uns Die kommen nicht zu uns, aber natürlich unterhalte ich mich mit ganz vielen Menschen, auch Menschen, die auf uns zukommen und sagen, ich habe zwar einen nach der Medizin eindeutigen Körper, aber ich habe doch eine sehr queere Haltung zum Beispiel. Das heißt, ich mag mich selbst gar nicht einordnen, ich bin mir selbst genug. Und wenn man mich liebt, mich begehrt, dann begehrt man mich nicht wegen meines Personenstands, sondern wegen meines Seins. Mensch als Gesamtpaket.
Das Interview mit Luzi Veit vom Verein Intersexuelle Menschen in HR Info. Ich würde gerne mal fragen, wie das bei Ihnen im Alltag aussieht und habe dazu unsere HR Info Interviewbox mitgebracht. Die haben wir immer dabei bei unseren Gesprächen. Und da greife ich jetzt mal rein und habe ein paar Alltagssituationen, bei denen ich Sie gern fragen möchte, geht oder geht gar nicht? Die erste ist Lippenstift auftragen. Geht oder geht nicht?
Geht immer.
Geht immer. Sie sind auch gern mal geschminkt mit Schmuck?
Ja, ja.
Im Schuhgeschäft in die Damenabteilung geschickt werden?
Geht gar nicht.
Was sagen Sie dann?
Haben Sie auch eine Unisex-Abteilung? Oder gibt es bei Ihnen in der Damenabteilung auch Schuhe in Größe 43? Und dann zucken die schon zusammen und...
Da finden Sie aber das, was Sie suchen. Oder auch nicht. Ja. Wie es halt so ist beim Schuhkaufen.
So wie es ist. Ne?
Bei der Arbeit als Frau Veit angesprochen werden?
Einmal schlucken, überlegen, ist es das jetzt wert oder ist es jetzt nicht wert? Behinderung, sage ich dazu. Behinderung durch die Gesellschaft. Will ich jetzt nicht. Ich heiße Luzi Veit, so dürfen Sie mich gerne nennen.
Sie haben ja mal den Beruf der Industriekauffrau, da ist schon die Frau wieder drin, genau. Gelernt, haben sogar eine Bankfiliale geleitet, das heißt sicher auch mit viel Kundenverkehr.
Genau.
War das möglich, da diese Identität den Kunden klarzumachen?
Nein, im Alltag ist es mir völlig egal. Geschlecht hat ja viele Ebenen. Wir reden bei Intergeschlechtlichkeit in der ersten Linie mal von Körperlichkeit. Dann sprechen wir jetzt darüber, wo verorte ich mich selbst, also wie sehe ich mich selbst in der Geschlechtlichkeit. Das würde ich dann unter Identität oder Identitätsgeschlecht ablegen. Aber es gibt da ja noch eine soziale Rolle. Und ich lebe nun eindeutig in der weiblichen sozialen Rolle. Denn die Menschen, wie ich mich kleide, wie ich mich bewege, wie ich spreche, wie ich lebe, wird von der Allgemeinheit eher als weibliche Rolle gesehen. Und das ist für mich okay. Ich habe damit kein Problem. Und meine Kundin, die einen Überziehungskredit möchte, kommt da rein, sieht mich und sagt, hallo Frau Veit, dann will die, meint die nicht mich, die meint ihren Kredit. Und das ist dann auch in Ordnung.
Okay. Dann müssen Sie das Problem nicht klären. Und ich habe die letzte, vielleicht auch eine Alltagssituation für Sie, in der Bibel die Schöpfungsgeschichte lesen?
Ja, gerne. Immer dabei.
Gott schuf den Menschen als sein Abbild, als Mann und Frau schuf er sie.
Genau, so ist es. Als Mann und Frau.
Okay. Also nicht als Mann oder Frau, sondern als
genau.
Beides.
Genau, wo steht das oder?
Ja. Sie sind evangelisch und
ich bin evangelisch,
sehen das sozusagen genau. Auch nicht im Widerspruch zur Auffassung Ihrer Kirche.
Also mit der Schöpfung und mit Gott bin ich im Reinen.
Luzi Veit in HR Info das Interview. Wir haben über die juristische Dimension gesprochen, der Anerkennung von intersexuellen Menschen. Wir haben gesprochen darüber, wie Sie persönlich Ihren Weg gemacht haben. Und es gibt aber auch eine medizinische Dimension, die wir schon angetippt haben. Denn immer noch werden Intersexuelle schon als Kinder operiert oder mit Hormonen behandelt, mit dem Ziel, aus ihnen eindeutig Jungen oder Mädchen zu machen. Sie wollen das verbieten. Warum?
Weil es unmenschlich ist. Da wird Menschen einen Körper angezüchtet, der große medizinische Probleme im Lebensverlauf nach sich zieht. Menschen werden zurecht geschnitten, operiert, damit die Gesellschaft mit diesem Geschlecht klarkommt. Das Leiden dieser Menschen, die Schmerzen dieser Menschen, die das ausgehalten haben, die sind so unendlich und die Traurigkeit, die diese Menschen bekommen und in diese Menschen durch diese Operation hineingetragen wird, ist so, so groß, dass ich das nicht weiter ansehen möchte. Außerdem widerspricht das allen menschenrechtlichen Werten. Es ist so, dass diese geschlechtszuweisenden Operationen ja nicht dem Menschen selbst dienen, sondern der Gesellschaft. Das heißt, das ist ein Drittnutzen. Geschlecht ist aber die persönlichste Geschichte, die ein Mensch hat. Und auch die Sexualität, die damit verbunden ist. Die geht niemandem etwas an. Und das Schönste, was ein Mensch erleben kann, ist, seinen eigenen Körper anzunehmen, eine Identität zu bilden, das Glück zu finden, zu begehren und geliebt zu werden. Und diese Operationen werden ja nicht gemacht, weil man diese Kinder quälen möchte. Aber diese Erwachsenen, die das dann entscheiden, das sind ja in der ersten Linie mal MedizinerInnen, die das den Eltern anbieten, in einer Situation, in der sie diese Eltern vorher geschockt haben, indem sie gesagt haben, ihre Kinder seien nicht in Ordnung. Und dann wird da mal eben was in Ordnung gebracht.
Was raten Sie denn diesen Eltern? Denn die sind ja konfrontiert mit der ewigen Frage, ist es ein Junge oder ein Mädchen, mit der Auswahl zwischen rosanen oder hellblauen Klamotten. Nö. Wie können die es schaffen, in einer immer noch männlich-weiblich strukturierten Gesellschaft das Aufwachsen von Kindern mit einer dritten Identität oder auch offenen Identität möglich zu machen?
Ich sage den Eltern, dass mit ihren Kindern alles vollkommen in Ordnung ist. Und wenn sie Pipi machen können und essen und wachsen und lächeln und herumtollen wie jedes andere Kind, dann ist alles super. Und dass sie sich nicht verunsichern lassen sollen, weil andere Menschen ein Problem damit haben, dass sie so stark in einer zweigeschlechtlichen Welt leben, die sie blind machen für die Schöpfung. Für diese Vielfalt von Körpern und Identitäten, von dieser wunderbaren, bunten Welt. Und dieses Kind, dieses besondere Kind, wird einen besonderen Weg nehmen. Und es wird ganz spannend sein, dieses Kind in den nächsten Jahren zu begleiten, zu unterstützen, sich vielleicht auch mal, wenn es zu Diskriminierung kommen sollte, was aber sehr unwahrscheinlich ist, sich mal vor das Kind zu stellen und zu sagen, also halt, stopp, hier ist eine Grenze und die übertritt mal in meinem Beisein hier niemand. Und dieses Kind zu stärken und diesem Kind zu sagen, dass es ein Kind der Liebe ist und dass es in Ordnung ist, wie es ist und dass es vollkommen egal ist, welchen Fummel es sich da jetzt anzieht.
Luzi Veit, wir haben über die juristische Frage gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass medizinisch immer noch alles Mögliche getan wird, um Kinder in die eine oder andere Schublade zu bewegen, was sie streng ablehnen und uns gerade begründet haben. Wenn wir jetzt mal darauf schauen, was sich in der Gesellschaft noch alles ändern muss, dann fallen einem ja sofort alle möglichen Bereiche ein, in denen nach Männern und Frauen sortiert wird. Es gibt die Toiletten, es gibt im Sport Männer und Frauen. Es gibt natürlich in der Sprache männliche und weibliche Formen und Pronomen. Es gibt Namen männlich und weiblich. Glauben Sie, dass das Dinge sind, die sich auch ändern lassen, wo man eine Offenheit für ein drittes Geschlecht erzeugen kann und die auch ausdrücken kann?
Ja, da bin ich überzeugt, dass das geht. Denken wir mal zurück, meine Jugend ist ja noch nicht so lange her, da hatten wir eine weitere eigene weibliche Kategorie, nämlich die der Fräuleins. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können. Die Hälfte der Bevölkerung, vor allen Dingen unter den Lehrern, waren Fräuleins. Und diese Fräuleins wurden nie als Frauen angesprochen, sondern immer nur als Fräulein. Und das Fräulein konnte 5 Kinder haben, dann war das immer noch ein Fräulein, wenn sie unverheiratet war. Das heißt, da hat sich ja schon ganz viel getan. Ich glaube, dass, und das erlebe ich auch in Gesprächen mit Menschen, denn ich gehe ja sehr häufig auch auf öffentliche Vorträge. Ich bringe den Menschen nahe, was es bedeutet, intergeschlechtlich zu sein. Und ich erlebe nie, dass jemand das komplett ablehnt oder sagt, nee, das müssen wir wegmachen, sondern ganz im Gegenteil. Wenn diese Menschen erfahren, wie hoch der Preis ist dafür, dass diese intergeschlechtlichen Menschen in die männliche oder weibliche Norm gepresst werden, wie hoch der Preis für den Einzelnen ist, da sagen sie, warum machen wir das? Der Respekt vor Menschen und vor einer folterfreien Gesellschaft, der ist größer ausgeprägt, als wir das denken. Denn die meisten Menschen wollen so etwas nicht.
Luzi Veit vom Verein Intersexuelle Menschen in hr-info das Interview. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Die Sendung, das Interview finden Sie auch als Podcast unter hr-info-radio.de. Mein Name ist Christoph Schäffer.